Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Heute wieder mit dabei Christian Kamlott. Tag Christian.
Hi Henrik.
Lass uns doch heute mal das Thema Studium aufgreifen. Das haben wir hier doch regelmäßig in unserer Podcast-Reihe. Und zwar Finanzierung des Studiums. Das ist in den letzten Wochen und Monaten in der Presse rumgegangen, dass die Studierenden in Deutschland immer stärker in prekären Verhältnissen sind, leben mit Studienkrediten etc. Und durch die steigenden Lebenshaltungskosten haben die natürlich auch ein Problem. Und auch wir beobachten das bei uns in Birkenfeld, auch wenn wir sicherlich bei den Mieten nicht so stark betroffen sind wie Großstädte. Aber was ist da die Perspektive für Studierende? Ist Studieren noch attraktiv? Wie kann ich mein Studium finanzieren? Wie siehst du das?
Also zwei Fragen. Erste Frage, Studieren ist grundsätzlich jetzt schon mal attraktiv, das glaube ich schon. Ich denke aber nicht für jeden, auch nicht für jeden, der bei uns im Hörsaal sitzt. Ich bin eigentlich überzeugt davon, dass es ganz, ganz tolle Ausbildungsberufe auch gibt, wo viele Menschen danach wesentlich erfolgreicher sind, finanziell, also pekuniär erfolgreicher, als nach einem Studium. Also das sei mal vorangestellt. Ja. Und ich glaube, wenn man sich für einen solchen Weg entscheiden würde, ist auch das Finanzierungsproblem geringer, weil im Rahmen einer Ausbildung verdient man ja im Prinzip sofort Geld.
Ja.
Machen wir da mal einen Haken dran. Ja, das war die erste Frage. Zweite Frage, für diejenigen, die sagen, nein, ich will studieren, ich möchte eine Hochschulausbildung genießen. Ja, das ist für ein ressourcenarmes Land wie Deutschland, was ganz extrem von Technologie, von Innovation, von Effizienz und so weiter abhängt, natürlich elementar, dass wir eine ganz starke Gruppe nachwachsender, junger, schlauer Köpfe haben. Und für die wird der Bedarf eher größer als kleiner. Das gepaart mit einer eher gegensätzlichen demografischen Entwicklung wird es natürlich massenhaft Jobs geben. Und insofern, die werden auch gut bezahlt sein. Insofern ist es auch von dort aus attraktiv zu studieren. Das mal vorangestellt. Ja. Aber die Frage war ja gar nicht, ist es gut zu studieren, sondern kann man sich, wenn ich das richtig interpretiert habe, eben, kann man sich Studieren heutzutage noch leisten? Das ist ja wahrscheinlich eher...
Genau. Das ist ja die Frage. Denn wenn ich studiere, habe ich ja erstmal keine Einnahmen. Normalerweise geben die Eltern was dazu, wenn da die Familie das sich leisten kann. Das muss man sich ja leisten können. Dann gibt es auch BAföG, wobei die Zuschüsse durch das BAföG sind jetzt ja auch nicht so üppig.
Ja, vor allem und bei BAföG, das sagt man so schnell, aber wenn ich das einwerfen darf, ich glaube, BAföG betrifft gar nicht so wahnsinnig viele Studierende, weil die Schwellen, also das Einkommen der Eltern für die Berechtigung BAföG zu empfangen, gar nicht so niedrig sind. Also, ich habe es falsch rum ausgedrückt. Die sind so niedrig, dass, glaube ich, viele gar nicht in den Genuss kommen, BAföG in Anspruch zu nehmen.
Ja, und dann ist, der Prozess ist sehr, sehr kompliziert. Es ist sehr bürokratisch. Und man darf auch nicht vergessen, BAföG ist doch auch zumindest teilweise ein Kredit, den ich dann zurückzahlen muss. Ne? Also das ist ja nicht so, dass ich das Geld geschenkt bekomme, wie jetzt zum Beispiel ein Stipendium oder sowas. Und da muss ich halt auch gucken, wie kann ich mir das dann leisten, das dann später zurückzuzahlen.
Ja, also wenngleich ich da wahrscheinlich eine bisschen andere, ganz pragmatische Ansicht habe. Ich finde es überhaupt gar 0,0 schlimm, sein Studium mit einem Kredit zu finanzieren. Also das ist, glaube ich, in Deutschland eine Kultur, die hier irgendwie befremdet. In ganz, 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 ganz vielen anderen Ländern ist es völlig normal. Und das liegt auch bei uns daran, dass wir so eine Art Verständnis haben, wie es muss dafür gesorgt werden, dass ich eine Top-Ausbildung kriege. Das ist in den Köpfen vieler ausländischer jungen Leute gar nicht so verankert. Für die ist klar, dass sie für ein Studium bezahlen müssen und zwar nicht nur für die Unterkunft und für Essen und Kleidung und einen Computer, sondern auch fürs Studium an sich. Also das ist ja sozusagen noch eine Doppelbelastung. In Deutschland ist das Studium an einer staatlichen Universität oder Hochschule ja per se kostet nichts.
Genau.
Und das, was die Studenten hier jetzt noch bezahlen müssen, ist ihr Lebensunterhalt. in fast jedem anderen Land der Welt kommt ja noch das Studium dazu. Ja. Insofern, wir starten schon mal mit einer im internationalen Vergleich absolut super luxuriösen Ausgangsbasis. Und jetzt müssen, ich glaube, die, für die es dann relevant wäre, noch begreifen, dass es eine Investition in dein Leben ist. Wenn du studierst und danach halt deinen Job anfängst mit ein paar Schulden, da frage ich mich, wo ist denn das Problem? Wenn du dich gut anstellst und danach Geld verdienst, ja, dann zahlst du den Studienkredit mit den ersten zwei Boni zurück und gut ist. Also das ist doch überhaupt gar kein Thema. Das versuche ich auch Studenten, die mit mir manchmal darüber reden, nahezubringen und die zu motivieren, davor keine Angst zu haben. Schulden sind ja nichts von Teufel gemachtes.
Ja, also tatsächlich ist es, also leisten wir uns in Deutschland den Luxus, also wie du sagst, in die meisten anderen Länder, man denkt da sicherlich erstmal an USA oder das Vereinigte Königreich, die hohe Studiengebühren haben, die also locker 20.000 Euro und mehr, ne, also an den Spitzenhochschulstandorten bist du deutlich drüber. Wir als große Volkswirtschaft leisten uns den Luxus, aus meiner Sicht ist das eine gute Entscheidung, ja, dass unbedingt, das Studium kostenlos ist. Es gab ja mal eine Phase, da gab es Studiengebühren, das hat aber auch nicht wirklich geklappt. Also da ist ja von den zusätzlichen Einnahmen, die generiert worden sind, das war, glaube ich, eine Studierendengeneration, die da zahlen musste, ist jetzt ja auch nicht wahnsinnig viel in die Infrastruktur der Hochschulen geflossen. Das heißt, danach war alles besser, alles moderner. Das ist ja auch nicht passiert. Also tatsächlich leisten wir uns als Volkswirtschaft diesen Luxus, also ganz bewusste Entscheidung, das zu, in Anführungszeichen, zu subventionieren. Ähnlich bei den Schulen. Auch die staatlichen Schulen sind ja kostenlos. Da haben wir jetzt natürlich eine Schulpflicht, wenn das in der Studium eine freiwillige Entscheidung ist. Aber dazu kommen dann die Lebenshaltungskosten, die in Deutschland, ich denke, aber auch immer noch niedriger sind als in vielen anderen Ländern der Welt. Also wenn du Kanada, Großbritannien, USA siehst, sind die Lebenshaltungskosten, ja, denke ich, auch nochmal komplett anders als bei uns.
Ja, also ich glaube, wenn wir da bei uns Gejammer hören, dann ist das Gejammer auf extremst hohem Niveau.
Aber tatsächlich ja die Frage, wie gehe ich jetzt damit um als Studentin oder Student? Denn also wenn ich jetzt aus gutem Hause komme, dann haben ja meistens die Eltern auch einen akademischen Hintergrund. Dann kennt man das ja auch und weiß auch, wie Studium läuft. Ein großer Kritikpunkt im internationalen Vergleich ist ja, dass das deutsche Bildungssystem auch nicht sonderlich durchlässig ist. Also der Bildungserfolg vom Einkommen abhängt der Eltern. Das ist in anderen Ländern auch besser, die aber auf der anderen Seite Studiengebühren haben.
Ja, weil die
anders. Also eigentlich ja eine komplett andere Richtung, als man das erwarten würde, ja, im ersten Moment.
Ja, das ist ein kulturelles Problem, glaube ich. Also ja, insbesondere Amerika, du hast das eben genannt. Da gibt es ja ein ganz anderes Verständnis dafür. Da nimmt die Familie im Zweifelsfall gemeinsam einen Kredit auf, um dem Nachwuchs ein Studium an der Universität zu bezahlen, weil die wissen, wenn der sich gut anstellt und danach einen Top-Job hat, dann ist es ein Klacks, diesen Studienkredit zurückzuzahlen. Und so ist es ja in den meisten Fällen. Und wenn man an sich glaubt und wenn man leistungswillig und leistungsfähig ist, dann gibt's überhaupt gar kein Problem. Ein ganz plastisches Beispiel. Du kennst ja vielleicht die WHU, das ist so eine private Business School in der Nähe von Koblenz. Die hat auch Studiengebühren hohe. Wenn du von der WHU ein Offer hast, kannst du direkt vor die Tür zur Kreissparkasse Wallen da gehen. Die geben dir sofort einen Kredit, um dieses Studium zu finanzieren. Mhm. Weil die wissen, die Leute, die dort angenommen sind, die kriegen mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit danach einen richtig gut bezahlten Job. Und deswegen gibt es sofort einen Kredit dazu. Ja. Also es gibt auch keine Hürden dabei. Es gibt ja alle möglichen Institutionen, die Studienkredite ausreichen. Ja? Und das weiß ich aus der Diskussion mit Studenten, die finden das eine ganz komische Vorstellung, dann Zinsen zahlen zu müssen. Neulich hat jemand zu mir gesagt, das muss ich ja dann auch alles zurückzahlen. Da gibt's ja noch nicht mal so eine Art Tilgungszuschuss. Das gibt's bei manchen. Also BAföG hat ja so eine Art Tilgungszuschuss, ja. Aber bei allen möglichen privaten Institutionen gibt's es logischerweise nicht. Da habe ich gesagt, ja, wozu auch? Warum? Wer soll da Tilgungszuschüsse leisten? Ja? Das ist einfach ein Verständnisproblem. Und ich glaube, das Urproblem, das lernen die vielleicht auch von zu Hause manchmal, Schulden sind nicht gut und schnell auch das Einfamilienhaus abbezahlen, das wird bei uns den Leuten irgendwie so eingeimpft. Das ist in so vielen anderen Ländern ganz anders. Gehen nach, um bei dem Beispiel zu bleiben, gehen nach Skandinavien. Da werden Häuser im Prinzip traditionell mit Krediten finanziert und die Leute betrachten die Kapitaldienste als so eine Art Miete. Da hat gar keiner groß den Anspruch, das möglichst schnell abzuzahlen oder so. Das steckt bei denen gar nicht so im Kopf. Das ist einfach ein bisschen deutsche Kultur. Und ich glaube, wenn man halt nicht den unglaublich großen Luxus hat, dass Mami und Papi großzügig alles bezahlen, aber man trotzdem mehr erreichen will, was studieren will und kämpfen will, dann muss man halt lernen, sich mit diesen Mechanismen auseinanderzusetzen und im Zweifelsfall einen Studienkredit aufnehmen. Das ist auch nichts Schlimmes.
Interessanterweise in Dänemark ist es so, da kriegst du Geld fürs Studium. Also das ist kein BAföG, sondern da kriegst du tatsächlich eine Unterstützung, also unter bestimmten Bedingungen, die man da erfüllen muss. Man muss dann in Dänemark unter anderem auch arbeiten als Studierender, kriegt aber dann vom dänischen Staat Geld, sodass in Dänemark auch tendenziell die Studiendauern etwas höher sind als im europäischen Vergleich, weil es wirklich ganz angenehm ist, weil der Staat sich diesen Luxus leistet, auch noch Geld draufzupacken. Ich sag mal, so eine Art, in Anführungszeichen, Grundeinkommen, ne? Auch das gibt's ja hier sehr emotional diskutiert. Aber wenn man da den Vergleich mal zieht, also selbst in Ländern wie also Frankreich, also Österreich hat zum Beispiel keine Studiengebühren, aber auch in China, Indonesien, also weltweit sind Studiengebühren normal. Die sind dann halt nicht im Bereich fünfstellig, sondern nur vierstellig, abhängig vom Studiengang. Das machen wir nicht, wir haben ja nur diese Semesterbeiträge, wobei da ja dann die Studierendenwerke mit unterstützt werden und man typischerweise das Nahverkehrsticket hat, mittlerweile ja auch dann das Deutschlandticket, was ich total attraktiv finde, wenn ich als Student deutschlandweit mit Regionalzügen fahren kann. Also das, ich weiß das noch damals bei meinem Studium in Aachen, was das immer für ein Hickhack war, damit dann nach Hause ins Ruhrgebiet zu fahren. Das war mal so ein bisschen nervig. Aber tatsächlich muss ich halt gucken, wie ich es finanziere als Student. Wenn ich jetzt nicht BAföG-berechtigt bin und auch jetzt kein wohlhabendes Elternhaus habe, denn studieren ist ja schon teuer. Ne? Also allein die Miete, also in München kostet so ein WG-Zimmer, weiß nicht, 700 Euro plus. Okay. Und da wohnst du nicht, beste Lage. Und da hast du noch nichts gegessen und noch kein Buch gekauft und auch den defekten Laptop nicht ersetzt.
Absolut, aber ganz ehrlich, das darf man nicht schwarz oder weiß betrachten. Also man kann im Studium, ich spreche jetzt in die Tüte, Achtung, ja, es ist ja schon denkbar, dass man sagt, am Anfang des Studiums gehe ich nebenbei jobben und refinanziere sozusagen diese Ausgaben durch einen Nebenjob. Das kann halt sein, dass man das dann am Wochenende machen muss oder dass man dann halt eine relativ volle Woche hat, die dann halt nicht zwangsläufig nur eine 30 oder 40 Stunden Woche ist. Das kann halt schon mal passieren, ja. Und dann könnte man den Anfang seines Studiums auf die Art und Weise finanzieren und könnte dann völlig berechtigt, dann sagt man, okay, am Schluss muss ich mehr Gas geben, muss ich mehr lernen, muss eine These schreiben, da muss ich einfach konzentrierter sein und am Ende des Studiums auch mehr Zeit für mein Studium aufbringen. Das ist ja ganz normal. Das kennen wir beide, dass das so ist, dass es am Anfang eher ein bisschen lockerer ist, aber gegen Examen dann am Schluss auch ein bisschen intensiver wird.
Und ganz kurze Frage, war das bei dir so? Also ich habe dann habe ich das Falsche studiert. Bei mir ist es genau umgekehrt gewesen. Aber anderes Thema. Also bei Naturwissenschaften, die ersten, ich sage mal jetzt drei Semester, damals Diplom, noch vier Semester bis zum Vordiplom, das war Kampf pur, danach wird es ruhiger.
Das war bei mir genau umgedreht. Ich habe, glaube ich, die ersten vier Semester, das war damals so Vordiplomstudium, das war eine große Party.
Aha, okay. Also für die, die erst Party, dann hart arbeiten, die gehen in den betriebswirtschaftlichen Bereich. Ja. Naturwissenschaftler, erst hart arbeiten, dann etwas ruhiger. Okay. Ich sehe also, wir
schweifen umgedreht, ja. Aber ich habe ja eben gesagt, dass ich erzähle jetzt mal aus dem Bauch, so wie ich das empfinde, was mein Plan war, dass ich sage, ey, macht es doch so, dann habt ihr am Anfang ein bisschen mehr Freiraum, euch was dazu zu verdienen, um alles zu refinanzieren. Und am Ende nimmt man halt nur die letzten 2 oder 3 Semester einen Studienkredit auf. Und dann ist der halt auch nicht so groß. Ja, dann fällt auch nicht über 4 Jahre oder 3 Jahre was an, sondern nur über 1 oder 1,5 Jahre. Da kann man ja kombinieren, ja. Und wenn man dann nach einem Bachelor zum Beispiel sich weiterbilden will und wirklich keine Kohle hat dafür, dann findet man, wenn man sich gut anstellt, nach 1, 2 Jahren im Job, findet man auch Unternehmen, die sich an der Masterausbildung beispielsweise beteiligen. Ja. Was ja im Ausland auch Usus ist ganz normal. Ja?
Genau,
das ist auch ein Kulturwandel, der einfach stattfinden muss dorthin.
Ja, also ich denke, das ist, so habe ich es bei mir jetzt im Studium gemacht. Ich habe dann in den Semester, also im Semester war überhaupt keine Zeit für irgendwas. Aber dann habe ich in den Semesterferien halt gearbeitet, aber bei der Versicherung. Also das war jetzt auch kein Job, der mich intellektuell bis an die Grenzen gebracht hat, sondern das war gutes Geld, was ich verdient habe. In den 3, 4, 5, 6 Wochen, die ich dann da gearbeitet habe, um dann wieder zu gucken, wie schaffe ich es dann über Semester. Da kann man sich natürlich nicht die dollsten Dinger leisten und jeden Tag 3 Latte Macchiato irgendwo in einem teuren Café trinken. Da muss man sich halt auch mal ein bisschen einschränken. Das gehört zum Studium, glaube ich, auch mal dazu. Ja. Raus aus dieser Komfortzone, lernen, selbstständig zu sein und auch mit Geld umgehen zu lernen. Denn solange man zu Hause wohnt, ist man ja immer noch ein bisschen behütet und kriegt vieles gemacht. Und ich bin am Anfang auch eigentlich jedes Wochenende nach Hause gefahren und kriegst am Sonntagabend dann Tupper mit Essen mit. Da kommst du schon ein bisschen weit. Ja, auch wieder persönliche, sehr gute Situation, keine Frage. Und ich habe dann aber im späteren Verlauf des Studiums war ich dann Hiwi am Institut. Also ich war dann Hilfswissenschaftler als studentische Hilfskraft und habe dann da ein paar Stunden in der Woche gearbeitet. Das passte thematisch zu meinem Studium. Ich konnte das verbinden dann am Ende auch mit meiner Diplomarbeit. Und so machen es ja die Studierenden häufig auch bei uns. Also entweder arbeiten die als Werkstudent in einem Unternehmen und schreiben dann sogar ihre Abschlussarbeit dort, die in Anführungszeichen bezahlt wird. Oder sie arbeiten bei uns an der Hochschule in den Instituten. Das ist an den Universitäten ja auch gang und gäbe. Vor allem jetzt in den Ingenieurs- und Naturwissenschaften, bei den Geisteswissenschaftlern oder bei den Betriebswirten weiß ich es nicht, wie gut es da ist. Da kommt es ja auch auf immer die Drittmittel an, die ich als Professor habe, um dann über diese Forschungsmittel Studierende zu bezahlen. Aber wir empfangen die mit offenen Armen, weil wir so viele Themen haben, Forschung intern, aber auch angewandte Forschung mit Unternehmen. Und da entstehen so viele interessante Kontakte, um dann auch den einstiegigen Job zu finden. Das ist ideal. Da muss ich aber halt auch mal arbeiten. Denn Studium, wie du sagst, ne, kann auch viel Party sein. Habe ich mir sagen lassen als Physiker, da bin ich auch wie vor.
Hast du von gehört, ja.
Ja, das, die Vorurteile haben wir immer, dass wir glauben, es gibt auch Studium, wo nur Party gemacht wird und man gar nicht viel pauken muss. Also ganz böse, der Physiker sagt dann zum BWL-Studium auch gerne Toilettenstudium, weil man die Klausurvorbereitung mal eben schnell auf dem Toilettengang vor der Klausur machen konnte. Bewusst polemisch, die Vorurteile, die du gegen Physiker hast,
kann ich dir Ich habe keine Vorurteile gegen Physiker.
Du weißt es wirklich besser.
Nee, das nicht, das auch nicht. Ja. Physik habe ich immer als sehr belästigend empfunden
in meiner Art. Ja. Also es ist sehr schön. Also ich kann es geben. Manchmal denke ich mir auch, eigentlich müsste in jedem Studiengang, egal ob Ingenieur, Jurist oder Erziehungswissenschaftler, erstmal 4 Semester Physik, dann würden sich viele Probleme erledigen, aber anderes Thema. Eine weitere Möglichkeit, und das wächst tatsächlich, dieser Markt, ist ja dann ein duales Studium. Das heißt, ich mache eine Ausbildung, starte im ersten Jahr im Betrieb und fange dann im zweiten Jahr mit einem Bachelorstudium an und habe am Ende beides, nämlich eine abgeschlossene Berufsausbildung und einen Bachelorabschluss.
Ja.
Und werde natürlich in der Zeit von dem Unternehmen bezahlt. Also auch das ist, denke ich, eine Variante, die ja vor allem an Fachhochschulen eher angeboten wird als an Universitäten. Auch nochmal hochinteressant, um dieses finanzielle Dilemma, oder diesem finanziellen Dilemma aus dem Weg zu gehen.
Ja, also du sagst es ja, guck mal, das gibt einen Blumenstrauß von Möglichkeiten, wie man so ein Studium geschickt finanzieren kann. Und ganz ehrlich, ich sehe überhaupt gar kein Problem. Jetzt wird es bestimmt welche geben, die Verrat rufen und sagen, der Kanlot lebt da auf seiner rosaroten Wolke 7. Aber ich glaube, wenn man nach links und rechts schaut, gibt es x Möglichkeiten, sein Studium zu finanzieren. Und ich kenne auch Leute, die haben ihr Studium sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg entwickelt, also gar nicht die klassische Abi und dann ins Studium, sondern ich kenne einen, der hat erst gearbeitet und hat während seiner Arbeit Geld gespart wie verrückt, um danach sein Studium zu finanzieren. Mhm. Also es gibt tausend Möglichkeiten und entweder findest du solche oder du nimmst einen Kredit auf. Ich sage jetzt mal ganz frank und frei, das kommt bestimmt provokant, ist aber nur provokant gemeint. Ich glaube, in Deutschland kann jeder studieren, der das möchte und der fleißig ist. Jeder.
Ja, unterschreibe ich sofort. Wir haben ja hier auch schon mal mit dem Lukas Müller gesprochen. Genau. Der, glaube ich, ein super Beispiel ist. Auch der hat eine Ausbildung gemacht, ist dann an die Hochschule gekommen, hat das Studium sehr gut durchgezogen, ist jetzt auch entsprechend erfolgreich unterwegs auf der wissenschaftlichen Karriereleiter. Und der sagte auch, weil ich mir fragte, wieso kommst du denn so gut voran und alle anderen jammern immer, weil die dann an Grundlagen Mathematik, Physik und so scheitern, sagte, das ist eigentlich nicht so schwer und unschaffbar, sondern wenn man sich mal hinsetzt und paukt, dann ist das auch machbar. Das haben wir ja auch schon mal diskutiert. Also wenn du dich auf deinen Hosenboden setzt, und ich glaube, das ist so das Wichtige, raus aus dieser Komfortzone, Schule ist vielleicht falsch ausgedrückt, aber die Schule ist immer noch ein etwas geschützterer Ort als die Hochschule oder die Universität. Ich muss mich da durchsetzen, durchbeißen und ich muss dann pauken. Ich habe nicht eine 20-Stunden-Woche mit Tralafitti, sondern ich muss mich wirklich reinkriegen. Und manche mehr, manche weniger. Es gibt ja auch genug, denen fällt das alles in den Schoß. Aber es gibt auch viele, die müssen wirklich hart arbeiten fürs Studium und müssen dann auch gucken, wie sie es dann auch schaffen zu finanzieren. Schade ist natürlich immer dann, wenn dann trotzdem gute, motivierte Leute aus dem System fallen, weil einfach die finanzielle Seite nicht passt. Das ist schwierig.
Kennst du davon viele? Also ich kenne jetzt kein einziges Beispiel, dass ein Studi gesagt hat, er bricht das Studium ab, weil er keine Kohle mehr hat.
Also ich persönlich auch nicht, wobei ich würde mal vermuten, das ist jetzt bei uns in Birkenfeld auch eher ein kleines Problem, weil natürlich auch die Lebenshaltungskosten bei uns am Umweltcampus eher gering sind. Ich glaube, in den großen Städten ist das dann eher ein Problem. Also da gibt es jetzt aktuelle Berichte, dass also wirklich selbst da gibt es ja noch diese KfW-Studienkredite, die wirklich ganz hohe Zinsen haben und es dazu kommt, dass die dann hohe Zinsrückzahlungen auch noch haben, was also zusätzlich Aufwand bedeutet, weil ich dann immer länger brauche, bis ich den Kredit getilgt habe. Wenn ich dann natürlich auch noch mir das Zimmer leisten muss in Köln, Hamburg, München, Berlin. Also, wie du sagst, jeder, der fleißig ist, vielleicht muss man dann aber auch sagen, ist Köln als Beispiel der falsche Standort. Vielleicht gehe ich dann in die, in Anführungszeichen, Provinz. Na klar. Dort aber auch eine sehr gute Ausbildung. Das heißt ja nicht, dass Köln jetzt der beste Standort ist für irgendwas. Schöne Stadt, keine Frage, kann man das gut aushalten. Gute kulturelle Angebote. Aber in Greifswald, in Birkenfeld, in Clausthal lässt sie sich auch gut studieren.
Na klar. All das spielt eine Rolle. Ja? Und deswegen ist es oft ein bisschen jammerig, wie ich finde. Aber wenn man ins Detail schaut, dann sage ich jetzt Zähne zusammenbeißen und dann kriegt das, ich glaube, jeder hin.
Ich denke auch, dass das klappt. Ich meine, letzter Weg ist natürlich dann noch über Stipendien, ne, dass ich dann also eine Förderung bekomme. Da gibt es ja auch zig Förderprogramme, angefangen jetzt von den politischen Stiftungen aller demokratischen Parteien, die man da nutzen kann. Das auch ein super Netzwerk bringt. Es gibt kirchliche Stipendien, die Hochschulen haben muss. Und da gibt es auch ganz, ganz viele Stifterinnen und Stifter, die dann den Hochschulen Mittel bereitstellen für solche Stipendien, um dann, ich weiß nicht, 300, 500 Euro, wir haben das ja bei uns auch in Birkenfeld, in Trier gibt es was Ähnliches mit der Birkle-Stiftung, der Nikolaus-Koch-Stiftung. Da muss man immer gucken, ne? Brauche ich Unterstützung vom Professor, brauche ich ein Gutachten und was da ganz wichtig ist, man muss dann aber auch noch ein gesellschaftliches Engagement haben. Also vor allem jetzt bei den politischen Stiftungen ist das so. Gute Noten sind wichtig, aber nicht das alleinige Kriterium. Da ist es ein Bonus, wenn ich jetzt aus einer Nicht-Akademiker-Familie komme. Da gibt es dann extra Punkte bei der Bewertung. Und ganz wichtig, Ehrenamt. Ich kenne das, meine Frau ist bei einer politischen Stiftung Gutachterin. Und was da teilweise an Ehrenämtern von den Studierenden, die dann Antrag stellen auf Stipendiumsförderung, was da so steht, ist auch, Leute, das ist kein Ehrenamt. Also da sagen die ja, ich plane vielleicht mal irgendwann nach meinem Studium bei der Tafel einmal im Jahr Essen auszuteilen. Also auch das ist, denke ich,
wichtig. Das wird dann als Ehrenamt verkauft oder was?
Ja, genau. Ja, das ist dann, also vor allem, also da gibt es sehr kreative Interpretationen. und wenn man da, ich sag mal, im Sportverein, jetzt hier in der Region, im Karnevalsverein aktiv ist, da eine Jugendgruppe leitet, sonst irgendwas macht, da gibt es ja ganz, ganz viel freiwillige Feuerwehr oder sowas.
Na gut, das ist ein Ehrenamt. Also.
Genau. Aber ja, genau, die sind nicht aufgeführt, die haben sie nicht. Wenn man das aber hat, ist das so ein Riesenbonus, neben dem persönlichen Netzwerk, die man da hat. Aber mit so einem Ehrenamt, kann man sich ja schon während der Schulzeit drum kümmern, ist das ein ganz spannender Bonus, der mich persönlich weiterbringt und dann aber auch im Bereich der Stipendiumsbewerbung hilft, denn die Konkurrenz im Ehrenamt ist nicht so groß. Die anderen Studierenden haben das häufig nicht und damit punktet man richtig gut auf dem Weg zu so einer zusätzlichen Finanzierung. Mhm.
Ich glaube, also ein Stipendium, du hast recht, es gibt viele, aber das muss schon passen. Da muss man schon viel mitbringen, um Stipendiat zu werden. Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz einfach zu kriegen. Und ganz ehrlich, es liegt auch nicht allein in deiner Hand, sondern du brauchst Referenzen, du bist in einer viel stärkeren Konkurrenz. Ich glaube, das schaffen wirklich viel weniger.
Genau, wobei da das Geld auch, also es gibt ausreichend Geld, man muss sich drum kümmern. Und wenn man die gute Voraussetzungen hat, gute Noten und das Ehrenamt zum Beispiel, hat man, glaube ich, auch gute Chancen. Es ist nicht sicher, dass man es bekommt. Vorteil bei dem Stipendium ist, das ist steuerfrei. Also da hat man sonst keine Abgaben. Das ist ein gutes Zubrot. Man muss dann halt, weiß ich mal, einen Bericht am Ende des Förderzeitraums schreiben und sich irgendwo präsentieren. Das macht man dann, denke ich, auch mit. Ansonsten der klassische Weg ist, ob man jetzt einen Burger braten muss oder Päckchen ausfahren muss, das ist ja auch ein Knochenjob. Aber es gibt vor allem im Moment auf dem Arbeitsmarkt ausreichend Möglichkeiten, sich beim Studium was dazu zu verdienen. Da gehört halt Selbstdisziplin dazu, eine gute Selbstorganisation. Und ich glaube, wenn man das nicht kann, dann wird es wahrscheinlich schwierig, aber dann ist halt auch die Frage aus meiner Sicht, ist das Studium als sehr freier Lebensweg, will ich mal sagen, mit vielen freien Entscheidungen, die ich habe, gehe ich zur Vorlesung, lasse ich jetzt und wie organisiere ich mein Studium? Vielleicht nicht der richtige Weg oder der wird am Anfang sehr holprig, wenn man durch die ganzen Prüfungen am Anfang fällt. Mhm. Das ist auch das, was wir da immer so beobachten. Das ist schwierig. Also ich kenne jetzt dieses Feld, also meine Frau kommt aus einer Nicht-Akademiker-Familie. Mhm. Geht. Also das hat, die hat das im Studium geschafft, war auch entsprechend selbst organisiert, selbst motiviert. Dann geht das. Aber auch da muss man sich frühzeitig dann wirklich um diese Finanzierung kümmern. Das ist echt. Und man muss sich selber darum kümmern. Es kommt nicht von außen, dass einer sagt, hier, willst du nicht.
Der Weg, das ist, glaube ich, ganz unbestritten. Der Weg ist einfach steiniger. Das ist schwerer und vielleicht auch manchmal länger. Ja, das ist wahrscheinlich so. Aber da ist ein Weg.
Genau, also es ist wirklich eine Frage des Wollens. Will ich wirklich, bin ich motiviert, bin ich ehrgeizig? Wenn ich so eine Null-Bock-Haltung habe, dann ist sowieso Studium auch nichts. Da habe ich aber auch in der Ausbildung ein Problem. Wenn ich da mit Null-Bock morgens hinkomme, wird die Ausbildung auch nicht gut funktionieren. Das ist überall das Gleiche. Also mit so einer Null-Bock-Haltung kommt man sowieso nicht so weit. Man muss ja wirklich auf den Hosenboden setzen. Mhm. Ich glaube, damit haben wir soweit mal einen Anstoß gegeben. Da wird es garantiert ganz viel gesagt, die beiden Professoren da als Top-Verdiener trinken gleich wieder aus goldenen Kännchen ihren gerade eigenen geflogenen Tee aus Indien und wedeln welche und die laufen sowieso nur auf Rosenblüten. Ganz so schön ist es auch nicht unser Leben, wobei es schon sehr angenehm ist. Aber auch wir waren ja mal Studierende. Ich persönlich muss sagen, ich hatte gute Voraussetzungen durch mein Elternhaus. Deswegen darf ich mich nicht beschweren, will ich mich auch gar nicht. Aber ich habe mich auch frühzeitig darum gekümmert, dann dazu zu verdienen, um mir Dinge leisten zu können. Ich muss jetzt nicht am Hungertuch nagen und gucken, wie 3 Tage am Ende des Monats Nudeln mit Ketchup schmecken. Man muss wahrscheinlich mal so,
ja. Ich hatte es auch gut. Meine Eltern haben mich total großzügig unterstützt, aber meine Eltern hatten ein Unternehmen. Entweder habe ich ein Semesterferien im Praktikum gemacht oder ich habe von Tag 1 bis zum letzten Tag in unserer Firma gearbeitet. Ja. Das war völlig ganz normal, da gab es ja gar keine Diskussion. Ich bin dann nach Hause gefahren und habe mitgearbeitet, wie alle anderen auch, Vollzeit. Und klar war ich in Semesterferien auch mal 2 Wochen verreist, aber eben 2 Wochen.
Naja, genau. Also man muss dann halt gucken, wie man sich dann sein Leben leisten kann. Raus aus dem Elternhaus, da lernt man vielleicht auch mal ein bisschen Demut und kann sich nicht immer das Tollste, Beste leisten. Ich meine, Mensa-Essen ist, wie es ist. Das ist auch nicht das Günstigste, aber ob man jetzt dann zu irgendwelchen Fastfood-Ketten laufen muss, das kann man alles machen. Man muss sich einfach organisieren. Dann kommt man über die Runden. Miete ist natürlich immer ein Problem in der heutigen Zeit. Das wird auch sicherlich noch prekärer. Aber wie du sagst, ne, wenn ich wirklich will, motiviert bin und mich auf den Hosenboden setze, da muss ich kein Superbrain sein, dann komme ich gut durchs Studium mit einem sehr ordentlichen Abschluss, mit einer weitestgehenden Jobgarantie, will ich mal sagen, in der heutigen Zeit. Und das Risikostudium schafft man ganz gut zu überbrücken, um dann in den Job einsteigen zu können. Ich glaube, ja, das ist ein passendes Schlusswort für heute, möchte ich
mal sagen.
Gut, alles klar. Dann, Christian, besten Dank, dass du wieder mit dabei warst. Und dann
sehr gern. Sehen
und hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis wunderbar. Dahin.
Also, bis bald. Tschüss.
Ciao. Die nächste Folge ist wieder eine Sonderfolge. Wir haben ja den 5. Donnerstag im Monat. Und da werde ich wieder mit dem Kollegen Gunther Gelert sprechen von der Fachhochschule Westküste aus Heide. Wir werden mal das Thema der saisonalen Speicher beleuchten. Also wie können wir Überschussstrom aus vor allen Dingen Photovoltaik, aber auch Windenergie speichern über mehrere Wochen und Monate, denn das ist ja ein ganz entscheidender Aspekt der Energiewende. Die Kurzfristspeicher, Batteriespeicher, mobile Speicher in Form von Elektroautos, da ist ein recht guter Pfad zu erkennen. Aber wie sieht es mit den mittleren Speichern aus, also die über mehrere Tage bis Wochen speichern können? Das sind die Pumpspeicherkraftwerke und dann die saisonalen Speicher, die in der Lage sind, Energie über mehrere Monate, idealerweise ein halbes Jahr, zu speichern. Da werden wir mal diskutieren, ist es der Wasserstoff, ist es vielleicht synthetisches Methan oder gibt es noch andere Technologien, die dort in Frage kommen als saisonale Speicher. In 2 Wochen geht es dann wieder weiter mit einer regulären Folge und da möchte ich diskutieren, wie Freiflächenphotovoltaik und Biodiversität zusammenpassen. Ich denke, ein ganz spannendes Thema, denn so ein bisschen hört man mir den Vorwurf, wenn wir Photovoltaikanlagen auf Ackerflächen oder freien Flächen installieren, auf landwirtschaftlichen Nutzflächen, was hat das für Auswirkungen auf die Biodiversität und was sind die Folgen? Das gucken wir uns dann in 2 Wochen an. Vielen Dank fürs Zuhören dieser Folge und bis zum nächsten Mal.